Herzlich willkommen zur 11. Folge des Olli und Peter Podcast. Mein Name ist Oliver Schmidtlein, ich bin Physiotherapeut und sitze hier mit Peter Kotkowski, der Sportwissenschaftler ist. Servus,
Peter. Servus, hallo.
Peter, wir haben eine kleine Pause gehabt.
Wir haben eine kleine kreative Pause gehabt, ja. Mein Kopf war ein bisschen leer beim letzten Mal. Jetzt sind wir aber heute wieder bei schönstem Wetter in guter Laune und voller Tatendrang, dass wir euch was Interessantes erzählen, oder?
Genau, und vor allem auch mal tagsüber. Es ist kein Werktag, es ist ein Nicht-Arbeitstag, deswegen können wir uns jetzt auch mal tagsüber treffen.
Stimmt, dann sind wir vielleicht noch frischer als sonst.
Für die, die uns zum ersten Mal zuhören, vielleicht ein bisschen der Zweck dieses Podcasts. Wir versuchen ein paar Dinge über den Sport zu erzählen. Sport, den andere machen, das heißt, den wir beobachten in Medien, in der großen, weiten Welt des Sports. Und wir wollen auch ein bisschen reden über den Sport, den wir selber machen, beziehungsweise den wir mit anderen machen. Das heißt, es wird den einen oder anderen Tipp geben zum Thema Training, zum Thema Rehabilitation möglicherweise. Vielleicht sprechen wir auch mal über die ein oder andere Verletzung. Genauere Informationen dazu findet man in dem Text zu dieser Folge, weil so richtig genau wissen wir das nämlich immer erst hinterher. Wir nehmen hier 1:1 auf, also es wird nicht geschnitten. Wir reden einfach, haben uns ein paar Gedanken gemacht. Und Peter, womit fängst du heute an?
Ich würde tatsächlich, gerade wo du sagst, wir reden gern über Sport, Sport, den wir treiben und den andere treiben, dass wir ein Loblied auf die Bundesliga sprechen. Ich habe meine Bedenken gehabt, dass das so gut klappen wird, aber man muss ehrlich gestehen, es läuft reibungslos ab alles. Toll, also Chapeau, finde ich super. 3 Spieltage sind jetzt, glaube ich, gespielt nach der Pause. Und das Niveau ist so, wie ich es fast erwartet habe. Qualität setzt sich durch, aber das Niveau ist recht hoch und es macht Spaß, wieder Sport sehen zu dürfen und echt gut. Und man muss natürlich sagen, unfassbar guter Schachzug der Bundesrepublik und der Bundesliga, dass wir eigentlich mehr oder weniger das erste Land sind weltweit, wo wieder Sport getrieben wird, oder?
Ich glaube, dass die Koreaner schon kurz vor uns gespielt haben.
Stimmt, und UFC gab es auch davor, ohne Publikum. Gut, aber die Aufmerksamkeit, die Bundesliga bekommt, ist, glaube ich, ein bisschen größer als die der koreanischen Liga.
Du kannst mich ja ein bisschen aufklären und vielleicht den einen oder anderen Zuhörer aufklären, was abgelaufen ist, weil ich habe, ehrlich gesagt, den Fußball nicht so im Detail verfolgt. Ich habe zwar jetzt nach wie vor, wir haben schon öfter darüber gesprochen, morgens immer meine ersten Minuten mit der ein oder anderen Sport-App, wo ich reinschaue nach Sportnachrichten, aber das habe ich jetzt eine Zeit lang nicht gemacht, weil immer so alte Sachen aufgekocht wurden. Jetzt wird es wieder ein bisschen aktueller. Ich habe allerdings am Wochenende kurz mal reingehört im Radio und habe auf Bayern 1 heute im Stadion zugehört und da fällt mir auf, dass die Reporter sich ein bisschen schwer tun auch. Also denen fehlt so ein bisschen, glaube ich, die Atmosphäre.
Glaube ich auch, ja.
Dieses dauernde Reden ohne die Hintergrundgeräusche. Ich glaube, der Stimulus, das ist für die nicht ganz einfach, aber für alle ein bisschen eine Herausforderung und durchaus interessant. Was mir da aufgefallen ist, einfach nur im oberflächlichen Zuhören, ist, dass offensichtlich tatsächlich dieses Heimspielgeschichte, Heimteam nicht so sich durch, also die Auswärtsmannschaften scheinen sehr erfolgreich gewesen zu sein am Wochenende, zumindest beim Zwischenstand war das da, ich habe den Endstand nicht gehört, aber ich glaube, ich habe die Ergebnisse jetzt auch nicht alle im Kopf.
Ja, ehrlich gesagt, ich auch nicht. Es gibt eine tolle Nachricht aus München, die 60er haben direkt gegen den Tabellenführer gewonnen. Die dritte Liga ist ja erst jetzt am Wochenende gestartet und die haben mit einem Sieg gegen den Tabellenführer begonnen und sind jetzt auf einem Aufstiegsplatz. Also guter Anfang. Die sind jetzt vorne mit dabei, wobei die dritte Liga sehr, sehr spannend sind. Da sind, glaube ich, 10 Mannschaften, 8 Mannschaften, die wirklich noch um den Aufstieg spielen. Also das wird echt nochmal richtig interessant. Zum Glück haben sie es hinbekommen, dass sie wieder starten und weiterspielen.
Ja, besonders für die Vereine, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass sie überleben, dass sie sich irgendwie zeigen, zumal ich trotzdem glaube, dass dass einige Teams es nicht überstehen werden.
Wenn die Vereine in der dritten Liga ohne Fans, das ohne ist schwierig. Zuschauer.
Genau, weil die haben ja relativ geringe Einnahmen, vermutlich aus Medien.
Ja,
die haben wahrscheinlich nur Sponsoreneinnahmen, sind da sehr auf das Wohlwollen der Sponsoren angewiesen. Also ich glaube, es wird schwierig, aber wie bei den Firmen auch, die eben jetzt ihre Kosten durch Stundungen so runtergefahren haben, wird sich das erst nächstes Jahr zeigen, wo die Reise hingeht. Wenn die Lizenzauflagen wieder im vollen Umfang gültig sind und wenn das alles läuft. Aber wir drücken einfach die Daumen.
Wir drücken allen den Daumen, und
genießen erstmal, dass es ist, wie es ist. Ich habe jetzt auch über andere Sportwettkämpfe gehört. Ich glaube, Radfahren sind auch Dinge geplant. Also andere Sportarten scheinen sich jetzt so ein bisschen hinten dran zu hängen.
Zum Glück.
Wie man das...
Es geht, glaube ich, alles so ein bisschen langsam in die richtige Richtung.
Richtung Normalität.
Richtung Normalität.
Oder halbe Normalität. Ja.
Spitzenspiel hatten wir auch, Bayern-Dortmund.
Wie war das? Ich habe es nicht gesehen.
Ich habe es leider auch nicht gesehen, ich kann es nicht sagen, aber 1-0 gewonnen, verdient oder nicht verdient. Ich habe ein paar Kommentare gehört, dass es einen Elfmeter für Dortmund geben müsste, aber mei, ist so, wie es ist. Und ich glaube, Spannung hat die Bundesliga jetzt keine mehr. Das war, glaube ich, schon...
Meinst du?
Ja.
Wie viel sind es jetzt? 6 Punkte?
Ne, ich glaube 7 oder 8.
Okay.
Also, das wird sich Bayern nicht mehr nehmen lassen.
Aber man merkt, dass wir beide nicht so richtig top informiert sind, weil wir nicht Zeitung gelesen haben und auch nicht Fernsehen geguckt haben.
Die Sport-Apps habe ich durchgeblättert, tatsächlich auch heute Morgen schon mal, damit ich ein bisschen vorbereitet bin, aber das ist so gefährliches Halbwissen. Aber, was mir... bei den Dortmundern aufgefallen ist, da gibt es 1-2 Spieler, die jetzt, ich würde mal fast behaupten, herausragend agiert haben. Das sind dann die, die mit dem weniger Druck durch die Fans besser umgehen können und dann wirklich ihre Qualitäten zeigen. Und das ist ein interessantes Thema, weil die sind dann vielleicht qualitativ, was das Fußballerische angeht, ein bisschen besser als ein anderer Spieler. Aber der andere Spieler kann dann irgendwie mit dem Druck besser umgehen, was auch eine Qualität ist. Und da haben wir ja das letzte Mal vor 2 Wochen über Talent gesprochen. Und das sind 2 verschiedene Talente. Und das ist ein spannendes Thema, dass wir jetzt auch so ein bisschen die fußballerischen Qualitäten sehen. Aber dann doch sehen, dass... beim Fußball die fußballerische Qualität nicht das einzige Wahre ist, sondern wirklich das Mentale doch ziemlich wichtig ist.
Ja, da habe ich dir gerade schon in so einem kurzen Vorgespräch erzählt von meinem Netflix-Ausflug. Da reden wir dann gleich drüber, weil da spielt das auch eine große Rolle. Und das wird jetzt auch offensichtlich und sollte vielleicht auch das Thema werden dann für die nächste Saison für viele Teams, die ihre Spieler mental, psychologisch ein bisschen anders aufstellen, die möglicherweise dem vielleicht ein bisschen mehr Bedeutung beimessen. Du meinst, dass es Spieler gibt, die schon talentiert sind, also fußballerisch talentiert, technisch talentiert oder technisch geschult sind, die aber unter Wettkampfbedingungen einfach nicht an ihre Top-Performance
kommen. Ja, die damals sogenannten Trainingsweltmeister so ein bisschen, ne, die im Training Tricks zeigen, wo man nur staunen kann und dann im Spiel aber das nicht mehr auf den Platz bringen können. Ja,
aber die dann Opfer werden von einem Trainer, der den Blick dafür hat, wer eben beim Spiel weiterhilft und wer eben nicht.
Irgendwie zurecht, ja.
Ja, den Fans kann man ja jetzt schlechten Vorwurf machen, dass sie eine Erwartungshaltung haben, das ist ja wichtig und auch Teil unseres Lebens.
Und da geht es auch im Wettkampf geht es eigentlich auch darum, ne?
Ja, genau.
Finde ich schon okay, dass es da ein bisschen Druck gibt.
Um zu zeigen, dass man das kann. Und die brauchen ja auch die Anerkennung. Das ist ja das Nächste. Also es ist ja nicht so, dass Zuschauer und Publikum nur Druck bedeuten, sondern die applaudieren ja auch, die helfen ja auch, die treiben an, die geben Energie durch ihre Anwesenheit und das davon profitieren ja die Sportler auch.
Total. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht genau, wie es mit den Verletzten ausschaut. Wir haben ja lange darüber diskutiert, ob dieses Home-Training adäquat ist, ob das gut ist, ob die da gut arbeiten, wie lange sie dann vorbereiten können auf dem Platz. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt viele Verletzte gibt. Man kriegt es nicht wirklich mit, aber ich habe mit einem Fußballer vor 3 Tagen telefoniert und der meinte, es gibt richtig viele Verletzte.
Ja, ich habe auch was gelesen und zwar von einem australischen Kollegen tatsächlich, der auf Instagram sehr aktiv ist im Zusammenhang mit der Rehabilitation von Kreuzbandverletzungen, sehr aktiv wohl im sportphysiotherapeutischen Bereich, sich da in Australien ein bisschen Namen gemacht hat. Und der hat in einem Post veröffentlicht, dass die Verletzungsanfälligkeit in deutschen Profifußball jetzt nach dem Wiederbeginn nicht dramatisch, aber deutlich nach oben ist. Und ich habe aber nicht gesehen, wo er hatte auch keine Zahlen gepostet, wo die Zahlen her, er hat einfach nur geschrieben, dramatically. Also er hat irgendwie von einem deutlichen Anstieg von Verletzungen gesprochen. Aber ich habe noch keine weiteren.
Nee, man kriegt da nicht wirklich was mit. Das wäre noch ein interessantes Thema. Und interessant ist auch, ob der Körper auch vielleicht ein bisschen besser mit dem Ganzen umgeht, wenn er nicht so im Stress steht, unter Druck steht. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum es jetzt nicht so gehypt wird. Das ist, ich weiß nicht. Mit den Verletzten wäre noch eine interessante Thematik.
Ich schaue mal nach, ob ich in der Zwischenzeit was finde. Ich glaube aber, man muss bei Statistiken immer ein bisschen vorsichtig sein und abwarten.
Das auf jeden Fall.
Über einen bestimmten Zeitraum, was dann zu sehen ist und als was es sich dann wirklich herausstellt.
Aber was ich jetzt gesehen habe, bei einer Sport-App, das mit dem Titel die Mucki Premier League, dass die Spieler in der Premier League ziemlich aktiv waren bei ihren Home-Einheiten und alle durchtrainiert sind. Und ich glaube, das ist ein richtiger Trend. Ich glaube, das hat dem Sport ein bisschen gezeigt, dass da noch viel Luft nach oben ist und dass man wirklich noch athletischer sein kann. Es gab jetzt auch zwei Fotos vom Goretzka, Bayern-Spieler, der zu seiner Schalke-Zeit so ein bisschen Spaghetti-Ärmchen aus dem T-Shirt hängen hatte und jetzt auf einmal da richtige Muskeln hat. Und ich glaube, das geht schon mal in eine richtige Richtung. Ich glaube, der Fußball wird noch athletischer sein und man hat jetzt gemerkt, dass man da noch ein bisschen was rausholen kann. Das heißt nicht, dass man jetzt aufgepumpte Fußballspieler braucht, die nur Muskeln haben. Es soll nur heißen und zeigen, dass einfach der Sport unfassbar athletisch ist und dass man die Athletik dann auch zu dem Sport anpassen muss.
Das ist das, was andere Coaches aus anderen Sportarten ja schon seit längerem sagen.
Definitiv.
Wobei die natürlich auch nur bedingt ernst genommen werden oder halt auch nicht ernst genommen werden. Michael Boyle hat es schon vor über zehn Jahren gesagt, glaube ich, wenn er Fußballspieler, die er selten bei sich hat, sondern er hat überwiegend amerikanische Sportler aus anderen Sportarten bei sich in Boston.
Ich glaube, viele Eishockeyspieler hat
genau,
er, ne?
Ja, als, glaube ich, an einem College in Boston hat er seine oder mittlerweile vielleicht auch an mehreren Stellen sein Trainingszentrum, hat dort viel mit Eishockeyspielern zu tun, American Football-Spielern wahrscheinlich, mit einfach Jugendspielern. Und der hat gesagt, also wenn er eine Fußballmannschaft betreuen würde, würde er erstmal ein ordentliches Krafttraining mit denen machen. Ist natürlich eine Aussage, die man jetzt so einfach auch nicht stehen lassen kann, aber das bedeutet auf jeden Fall, dass er das als allein schon von der Routine, die er sieht bei den Fußballspielern, als was ausgemacht hat, wo es vielleicht noch Defizite gibt oder wo es noch Potenzial gibt, so würde man es vielleicht richtig sagen.
Genau, ja.
Aber so kann man es auch nicht. Also ich glaube aber, dass mittlerweile viel gemacht wird. Die Frage ist halt, wie man das in den Trainingsalltag einbaut. Peter, was glaubst du, wie kann ein Fußballspieler oder ein Mannschaftssportler allgemein, weil das betrifft ja jetzt nicht nur Fußballspieler, das betrifft ja Volleyballspieler, Handballspieler auch. Und dieses Thema Kraft ist ja immer irgendwo präsent, taucht aber meistens, zumindest im Fußball, überwiegend in der Vorbereitung auf, was ich ziemlich seltsam finde, weil man ja nicht 9 Monate oder 10 Monate im Voraus eine Eigenschaft trainieren kann, die sich dann 10 Monate hält und ohne dass sie irgendwie adäquat weiterhin beachtet wird oder im Trainingsplan auftaucht. Wie kann man das machen? Wie würdest du es machen, wenn du eine Mannschaft unter dir hättest?
Ich glaube, wichtig wäre so eine Routine einfach. Es gibt einfach Sachen, die wichtig sind. Und die kann man in eine ganz normale fußballspezifische Trainingseinheit einbauen, ins Warm-up integrieren und damit kann man schon ganz viel erreichen. Also man kann schon in der Vorbereitung so ein bisschen mehr Reize in dem Bereich setzen, aber man muss es dann einfach fortziehen durch die ganze Saison, über die ganze Saison Und wenn man das clever in so eine Trainingseinheit integriert, das müssen jetzt keine Zirkeleinheiten sein mit irgendwelchen TRX-Bändern oder so weiter, wie man es manchmal in Videos sieht, sondern einfach ganz normale Warm-up-Übungen, so Movement-Preps und da noch so kleine Kraftkomponenten mit einbeziehen und dann hat man schon sehr, sehr viel erreicht, ich glaube.
Das würde ja heißen, dass diese Kraftkomponenten, von denen du sprichst, überwiegend mit dem Körpergewicht stattfinden.
Ich denke, das würde schon ausreichen, wenn man das in der Saison mit integriert, ja. Und wenn es dann nochmal einen Gym-Tag in der Woche gibt, wäre das natürlich nicht verkehrt. Aber da muss man halt auch schauen, ob man jetzt zweimal in der Woche spielt, ob es überhaupt noch die Möglichkeit, die zeitliche Möglichkeit dafür gibt. Wenn es die nicht gibt, dann kann man mit sowas ganz schön viel erreichen, ja.
Wir haben das beim früheren Podcast schon mal besprochen, dass eigentlich Reize in nicht zu großem Abstand stattfinden dürfen und nicht zu kleinem Abstand. Da hast du mal was gesagt, das würde ich einfach gerne nochmal wiederholen, weil das fand ich ziemlich gut. Du hast gesagt, 5 ist schwierig, 1 bis 2 ist zu wenig, 3 ist gut.
Das hast 2 bis 3 ist gut, ja.
Also genau. Was ist damit gemeint mit den Zahlen? Kannst du es nochmal erklären?
Ja, wenn du jetzt, wir beziehen es jetzt mal auf dein Laufen, wenn du jetzt einmal die Woche 60 Minuten läufst, dann hast du nicht wirklich was davon, ja. Die 60 Minuten sind vielleicht sehr lang für dich, weil du jetzt kein Läufer bist, kein klassischer und dann musst du dich vielleicht länger davon erholen, regenerieren, dein Körper ist mehr damit beschäftigt, sich davon zu erholen, als dass du irgendeinen Nutzen davon trägst. Und wenn du es 5-mal machst, dann kann es schon vielleicht ein bisschen zu exzessiv sein, ja. Du bist kein Triathlet, der diese Läufe braucht, um wettkampftauglich zu sein, sondern du willst das machen, um adäquaten Reiz zu setzen. Deswegen wäre das zu viel. Und diese 3-mal mit 2 oder 3 Tagen Pause dazwischen, die setzen immer denselben Reiz und der kann dann 30 Minuten fürs Laufen jetzt 30 Minuten lang sein und dann muss der Körper nicht so lange sich damit beschäftigen, den Reiz zu verarbeiten, sondern der wird dann immer wieder adäquat gesetzt. Also ich glaube, das ist der Schlüssel zum Ganzen.
Ja, vielleicht an der Stelle diesen Fachbegriff Superkompensation. Das ist sozusagen, wenn ich nach einem Reiz entweder im Muskelstoffwechsel oder auch im Ausdauerstoffwechsel habe ich dann so nach 48 Stunden wieder das Niveau von das Ausgangsniveau oder ein bisschen mehr. Und da sollte dann etwa in dem Bereich, also zwischen 48 und 72 Stunden, vielleicht der nächste Reiz stattfinden.
Ja, richtig. Wobei der Begriff Superkompensation öfters gesehen ist, wenn du jetzt eine Vorbereitung hast von 4 Wochen und da wirklich intensiv trainierst und vielleicht ein bisschen viele Reize setzt.
Und es um den richtigen Fortschritt geht. Aber die meisten, wenn man es jetzt mal auf uns bezieht, wir sind ja Freizeitakrobaten, da geht es ja um das Gesunderhalten.
Genau.
Da geht es um
sich wohlfühlen.
Oh ja, und ums Gewebe auch. Also deswegen würden hier die klassischen Trainingslehre-Regeln gar nicht so sehr wichtig sein, sondern es geht eben mehr um die Anpassung auch des Gewebes und auch in erster Linie sich nicht zu schaden. Und genau. einen kleinen Fortschritt zu haben, also mit dem ich arbeite ja immer noch dran, aber da sage ich nachher noch was dazu zu meinem eigenen Training.
Ja, da bin ich jetzt schon gespannt.
Ja, ja. Ja und bei Beweglichkeit, wie ist es da? Da gibt es diese Regeln, also wobei, nee, da ist es genauso, da muss der Reiz auch sozusagen in einem bestimmten Abstand immer wiederkehren.
Total, beim Beweglichkeitstraining würde ich sogar fast sagen, das kann man jeden Tag machen, aber auch da ist es halt wieder so, Reize setzen, die adäquat sind und die nicht übertreiben, ja, wenn du 30 Minuten in einer Spagatposition bist, nur damit du mal irgendwann Spagat bekommst, ist es dann wahrscheinlich zu viel für dich, ja, für einen Turner, der das machen muss, okay, oder für einen Kampfsportler, der Highkicks macht, auch okay, aber für einen, der beweglich sein will und smooth durch den Alltag, das war, ne, hast gemerkt.
Ja, ja, heute bist du dran.
Heute bin ich mal dran, ja. Da reichen so 15, 20 Minuten Stretching-Übung, jeden Tag vielleicht sogar, ja, oder 5-mal die Woche.
Ja, ich glaube, das wäre schon viel für die meisten. Ja.
Ja, ist viel. Andererseits, wenn du das in eine morgendliche Routine einbaust, ist das schon machbar. Eine Viertelstunde direkt nach dem Aufstehen, vorm Frühstücken oder Duschen mal so ein bisschen ein paar Stretching-Übungen auf der Matte zu machen.
Ja.
Kriegt man hin, oder?
Sollte möglich sein, auf jeden Fall.
Ja.
Jetzt noch eine Frage, die ich gerne erörtern würde, die in anderem Rahmen gestellt wurde und die wir hier einfach mal auftischen wollen. Wenn man so ein Gelenkproblem hat, also man hat ein Fußproblem, meistens sind es eher Knie, vielleicht Hüften, vielleicht auch, ja, bleiben wir mal bei den Extremitäten. Gelenken, bei dem größten Gelenk am Knie, wenn man so Kniebeschwerden hat, so, was ist denn dann gut? Was kann man dann machen? Ich meine, die Leute jetzt, die versuchen sich ja zu bewegen, die Fitnessstudios haben bald wieder offen, hoffe ich oder glaube ich. Also hier in Bayern sind wir noch ein bisschen hinten dran, woanders ist es schon möglich. Ja,
ab dem 7. glaube ich, oder?
Kann sein, ja. Man hat kein schlimmes Problem, man kann sich im Alltag ganz gut bewegen, aber so das Knie ist so ein bisschen angegriffen. Auf was muss man achten?
Also ich glaube, das, was wir schon mal gesagt haben, wenn man laufen gehen wollen würde, dann sollte man nicht einfach kalt loslaufen, man sollte die Muskulatur auf irgendeine Art und Weise vorbereiten. Und wenn man es jetzt nur auf ein Gelenk bezieht, dann schützt die Muskulatur um das Gelenk herum, ja, das Gelenk auch. Und die sollte dann auch adäquat vorbereitet sein. Also wenn ich jetzt keine Muskeln habe und dann mit 200 Kilo Kniebeugen machen will, das passt einfach nicht. Dann sagt dein Knie dann irgendwann, ist nicht so nett. Und wenn man die Muskulatur aber vorbereitet auf Belastung, die Muskulatur, die so ein Gelenk schützt, dann sollte das Knie auch mitmachen. Und es muss auch einfach die Fähigkeit haben, die so ein Gelenk haben muss. Ja? Wenn das Knie nicht mobil ist, du kannst es nicht ganz beugen, dann fehlt da was. Dann sollte man sich darum kümmern erst, bevor man da irgendwie große, neue, schwere Reize setzt.
Genau, sehr guter Punkt. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, nämlich auf das Gelenk als System eigentlich. Die Muskulatur, okay, die will man ja trainieren. Das ist ja die Motivation. Da gibt es verschiedene Wege. Da gibt es Kraft, Kraftausdauer, verschiedene Einheiten. Da können wir an einer anderen Stelle drauf eingehen. Jetzt wollte ich so ein bisschen die Voraussetzung, die das Gelenk mitbringen muss. Jetzt habe ich ein Gelenk, das ist nicht mehr ganz jungfräulich. Das hat vielleicht schon den ein oder anderen kleineren Knorpelschaden oder Knorpelverletzung oder was auch immer. Dazu gehören natürlich auch Meniskusverletzungen. Ich würde sagen, jedes Knie hat so bestimmte Benutzungsmerkmale, die ist je nachdem, was man mit dem Knie angestellt hat im Leben, die es irgendwann mal aufweist. Und was kann ich jetzt machen? Also auf keinen Fall sollte ich das, nehme ich jetzt deinen Worten, sollte ich auf jeden Fall nicht einfach loslaufen, sondern ich sollte das Knie vorbereiten. Aber da gibt es bestimmte Dinge, die man noch machen muss oder machen kann oder die man vielleicht auch nicht macht. Genau. Also man läuft nicht einfach los, man bereitet die Muskulatur. Du hast gesagt, vorbereiten, damit meinst du nicht nur das Aufwärmen, sondern damit meinst du auch das entsprechend vorbereitet sein im mittel- oder langfristigen Sinn.
Total, genau. Das ist jetzt nicht nur das Vorbereiten vor der Belastung selber genau. Sondern wenn ich jetzt nie Sport gemacht habe, Kniebeschwerden habe, dann gehe ich einfach nicht laufen direkt. Dann versuche ich mich über 3-4 Wochen darauf vorzubereiten und dann muss ich überhaupt gucken, ob das dann möglich ist oder ob es einfach keine Sache ist, die ich betreiben kann, weil mein Knie das nicht zulässt. Und ja, es gibt einfach so Punkte, die muss ein Knie können. Ja? Wenn das Knie nicht mobil ist, dann muss ich mich um die Mobilität des Knies kümmern. Das ist noch einfacher und besser, an einem Sprunggelenk oder einer Hüfte zu zeigen, weil die Hüfte, die macht oftmals Probleme und die ist meistens dann im Alter oder wenn man sich wenig bewegt, viel sitzt, einfach nicht mehr mobil genug und dann kann man Schmerzen in der Hüfte im unteren Rücken bekommen und dann muss man sich um diese Mobilität in dem Gelenk kümmern mit einfachsten Übungen und das sollte immer an erster Stelle passieren und damit man es nicht übertreibt, gibt es einfach Parameter, die man dann betrachten kann. wenn das Knie oder die Hüfte auf irgendeinen Reiz, den man vorher gesetzt hat, reagiert, dann hat man einfach ein bisschen was Falsches oder zu viel gemacht. Und das sollte man immer irgendwie in Betracht ziehen und als Kontrolle mit anschauen und dann.
Okay, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir einfach mal beschreiben, wie man so einen Selbsttest machen kann mit dem Knie für die Streckung, die uns sehr, sehr wichtig ist. Die endgeradige Streckung, das heißt, wenn das Bein ganz gerade ist, Da kann man zum Beispiel im Sitz auf dem Boden beide Beine strecken und dann mit beiden Handflächen sozusagen unter die Kniekehlen fassen und gucken, wie viel Platz da zwischen der Matte oder dem Boden und der Kniekehle ist.
Hoffentlich keinen Platz.
Kein genau. Platz mehr. So sollte es sein. Und zwar auf beiden Seiten gleich, idealerweise, gleich gut. Das wäre so das Ziel. Wenn man da, ich würde sagen, mehr als einen Fingerbreit Platz hat zwischen der Kniekehle, also genau in der Mitte der Kniekehle und der Matte, dann ist das nicht ideal.
Das wäre ein Zeichen, dass man sich darum kümmern sollte.
Darum kümmern muss, genau.
Definitiv.
Und jetzt für die Beugung, was würdest du da vorschlagen, Peter?
Ja, so ein
Fersensitz.
Fersensitz wäre, ja, wobei das könnte vielleicht bei manchen schon ein Ding zu extrem sein. Vielleicht auch im Sitzen einfach die Ferse zum Gesäß führen.
Und oder in, was hältst du davon? In Bauchlage ein Bein anwinkeln und dann gucken, wie viel Abstand zwischen Gesäß und.
Ja, Top-Test, aber. Als Selbsttest nicht ideal, nicht oder? Wenn du, nee, wenn du im Sitzen, ja, du weißt aus und du müsstest einen Spiegel haben, um das zu sehen. Ich glaube, im Sitz die Ferse zum Gesäß zu führen, ist das Einfachste und Beste. Und da sollte man auf jeden Fall mal über 90 Grad kommen. Im Idealfall 130 bis 145.
Ja, man braucht zum Fahrradfahren und zum Treppensteigen ungefähr 100 Grad Beugung. Ja. Also für die, die jetzt kein Winkelmesser zu Hause haben, die können das alte Geodreieck rausholen aus dem Schulunterricht und gucken, was 100 Grad sind ungefähr. Und dann weiß man das. Idealerweise bei den jüngeren Menschen, die jetzt keine großen Vorschädigungen haben oder auch am Ende ihrer Rehabilitation nach Knieverletzungen, ist unser Anspruch auf jeden Fall der Fersensitz. Das heißt, man sitzt auf einer Matte, hat die Füße lang unter sich. Erstmal, genau, man kniet, Entschuldigung, auf der Matte, die Fersen unter sich oder im Vierfüßlerstand und schiebt dann einfach das Gesäß, das Becken zurück, bis das Gesäß die Fersen berührt. Das sollte möglich sein, ohne Ausweichen und ohne Schmerzen. Spannungsgefühl darf man da haben, oder?
Das darf man haben, ja. Aber es sollte schon im Normalfall, im Idealfall kein Problem sein, sich auf den Fersen absetzen zu können.
Absetzen,
ja.
Genau.
Ja.
Das wäre so jetzt mal so ein Standardtest für Beugung und Streckung und das wären dann die idealen Voraussetzungen, um auch dynamisch zu sein. Was nicht heißt, wenn jemand das den Fersensitz nicht kann oder nicht ganz gestreckt ist, dass er sich nicht bewegen kann, aber dann eben nicht dynamisch. Also dann nicht mit Impact, so müssen wir es vielleicht korrekterweise sagen.
Ja.
Also das heißt nicht laufen, nicht springen, sondern eher versuchen dann mit Geräten wie Crosstrainer oder Stepper oder Radl oder sowas sich bewegen. Weil bewegen sollen und dürfen sich die Leute ja, aber halt immer so, wie die Funktion
ist. Und das Schöne ist, um sowas dann zu verbessern, weil das wäre schon das Ziel, diese 135 Grad zu erreichen oder diesen Fersensitz zu erreichen, dass man das mit dem Test auch üben kann einfach. Also wenn man das dann jeden Tag macht, dann wird es mit der Zeit auch ziemlich wahrscheinlich besser. Ja.
Gut, dann ist das schon mal was man vielleicht benutzen kann. News to Use, neue Rubrik hier in diesem Podcast. Packen wir jetzt jedes Mal einen anderen Test aus. Wir haben ja so ein paar, die wir benutzen. Wenn man so ein Profil erstellt von jemandem, um ein Trainingsprogramm zu erstellen, dann versucht man ja möglichst diese Dinge rauszufinden. Und das sind so die ganz einfache Sachen, die wir benutzen, um zu überprüfen, wie der Bewegungsapparat von jemand beschaffen ist oder wie man jemandem helfen kann, besser zu werden.
Und wir versuchen dann mit Übungen diese Sachen zu korrigieren, mit sogenannten korrigierenden Übungen.
Genau, es müssen dann keine Kraftübungen sein, es sind ganz einfache Übungen, die man selber zu Hause machen kann. Täglich, wie wir gerade vorhin gehört haben, solche Sachen wie Beweglichkeit sollte man oder muss man eigentlich fast täglich machen. Und dann wird es auch schrittweise besser und dann hat man die Voraussetzungen, um andere Dinge zu machen. So, Peter, jetzt wollte ich dir erzählen, mein eigenes Training.
Ich wollte gerade fragen, jetzt erzähl mal über
das
dein Training.
Das betrifft mich natürlich genauso, dass es, man wird immer so ein bisschen in eine Kategorie, gesteckt, dass man, wenn man selber mit diesen Themen beschäftigt ist, sich um die Themen eigentlich gar nicht kümmern muss, aber muss man natürlich auch. Ich bin so ein bisschen mit der quietschenden Hüfte beschäftigt. Bin in der Zwischenzeit auch gelaufen, das letzte Mal vor 2 Tagen. Ich muss tatsächlich aber zwischen den Laufeinheiten immer mindestens 2 bis 3 Tage Pause machen, um hier Strukturen nicht zu überlasten oder eine entsprechende Erholung zu bekommen. Meine Laufstrecke liegt im Moment so um die 6 Kilometer.
Ja, aber das ist schon nicht so schlecht.
Und ich bin auch am Freitag das erste Mal richtig durchgelaufen. Also sonst habe ich immer so eine kleine Gehpause gemacht dazwischen, je nachdem, wie das Tempo war oder die Tagesverfassung. Und wir sind zu zweit unterwegs gewesen im Juni und wir sind durchgelaufen tatsächlich.
Mit Musik oder?
Ohne. Nee, zu zweit gibt es keine Kopfhörer, das ist verboten.
Sehr gut.
Ohne Kopfhörer, sodass man auch mal kurz sich was sagen
erzählen kann. Erzählen
kann, ja. Und das Tempo war jetzt, also wir haben, glaube ich, 33 Minuten, 6 Kilometer. Ist jetzt nicht wirklich sehr schnell gewesen. Aber
ist okay, 33 Minuten auf 6 Kilometer ist nicht so schlecht.
Ja, ich war einfach schon stolz, dass ich 6 Kilometer durchgelaufen bin.
Ja.
Und das Einzige, was mir tatsächlich noch, genau, und da brauche ich jetzt deine Hilfe.
Ja.
Ich muss oder ich will dann immer so 1-2 Tage Pause machen, weil ich denke, okay, ich will ja nicht diesen doch besseren Zustand, den ich jetzt erreicht habe, auch mit dem Gelenken und so, will ich ja jetzt nicht überreizen. Aber da verliere ich manchmal so ein bisschen den Faden. Dann fehlt mir so nach 3 oder 4 Tagen, wo ich eigentlich wieder laufen sollte, da irgendwie, keine Ahnung, kriege ich dann nicht den, packe ich nicht den Anschluss. Ich glaube, ich muss das immer eine Woche im Voraus planen, jetzt, wann ich laufe.
Ja, das würde wahrscheinlich helfen, wobei, ich glaube, das ist schwierig. Manchmal hast du einfach einen schweren Tag gehabt und dann willst du den Kopf frei kriegen und dann läufst du los, oder?
Ja, aber nachdem das ja was ist, was ich sowieso nicht gerne mache, passiert, habe ich natürlich jeden Tag einen Grund, es nicht zu machen. Also es gibt ja immer irgendeine Laus, die einem über die Leber läuft, wo man sagt, nach dem Gespräch jetzt und nach dem Telefonat oder nach der E-Mail, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt mache ich das nicht. Das so kann man das nicht machen.
Also ich würde es nicht planen, weil ich glaube, das führt dann nur zur Enttäuschung.
Okay.
Aber was ich dir raten würde oder was du mal probieren kannst, ist, dass du zwischen den Laufeinheiten immer kleine korrigierende Einheiten einlegst und die in dem Mobilitätsbereich machst oder in so einem Aktivierungsbereich oder eine Krafteinheit. Und wenn du dann halt alles gemacht hast, dann kommt halt als nächstes dann die Laufeinheit. Und dann ist es auch irgendwie geplant, aber es ist dann nach einem Rhythmus, wo du dich, glaube ich, bisschen einfacher dran orientieren kannst und ohne Druck. Und wenn du jetzt zwischen den gehassten oder nicht ganz so liebgewonnenen Laufeinheiten immer so ein paar Sachen machst, die dir einerseits gut tun und andererseits Spaß machen, dann kommst du auch in so einen besseren Rhythmus und dann fällt dir das, glaube ich, deutlich leichter.
Okay, das ist ein guter Motivationspunkt. Wir haben gerade ein Geräusch gehört hier und sind ein bisschen irritiert gerade.
Nicht, dass wir hier Gespenster drin haben. Ja. Soll ich mal gucken gehen kurz?
Ja, geh doch mal gucken.
Geh du mal gucken und du sprich einfach weiter.
Ich sprich weiter und fasse das zusammen, was du gerade gesagt hast. Also, wenn man was macht, eine Einheit oder eine Trainings Inhalt, der nicht ideal ist, den man nicht so gerne macht, da muss man einfach ein paar andere Sachen dazu machen. Ich erinnere mich jetzt gerade an einen Ausdruck von Chad Forsythe, mit dem ich ein paar Jahre zusammenarbeiten durfte im Fußball, der mittlerweile in London lebt, seit vielen Jahren dort sehr erfolgreich bei Arsenal London arbeitet. Und der hat das immer Shit Sandwich genannt. Aber das war eigentlich mehr so ein bisschen bezogen auf Inhalte innerhalb einer Trainingseinheit. Aber das wäre sozusagen, ich muss mir so ein wöchentliches Shit-Sandwich machen.
Genau.
Also mit verschiedenen Beilagen. Und da ist das, was ich nicht so gerne mache, ist halt das Laufen. Dazwischen mache ich Sachen, die mir Spaß machen. Und dann mit denen belohne ich mich quasi dazwischen. Und das finde ich gut. Vor allem, wenn man dann so ein, weil dann passt es auch mit dem, was du gesagt hast. Die Dinge müssen ja sowieso in dieser Kombination auftreten, weil ich ja auch regelmäßig was für die Beweglichkeit und andere Dinge tun muss. Und hierbei auch der Tipp an diejenigen, die vom Alter her ein bisschen in meine Richtung gehen, also die Eigenschaften, die wirklich verschwinden, so wenn man die 50 überkreuzt hat, so wie Beweglichkeiten, so da muss man echt dranbleiben. Also weil anscheinend oder offensichtlich ist es ja auch so, dass die anderen Lebensinhalte teilweise dann so viel Platz einnehmen, familiäre Dinge oder berufliche Dinge, dass man automatisch natürlich dann immer eine Ausrede hat, es nicht zu machen, aber man muss dann echt mehr Zeit investieren oder regelmäßig Zeit investieren, man muss einfach dranbleiben, sonst geht es weg.
Genau, und wenn man es regelmäßig kurz macht, ist es besser, als wenn man es unregelmäßig lang macht, genau. Oder gar nicht, genau. Ja. Deswegen so eine Viertelstunde in der Früh oder sogar nur 10 Minuten mit immer 2 bis 4 Übungen, das ist so hilfreich und das kriegt jeder irgendwie unter. Ich bin auch derjenige, der Meinung ist, dass man es direkt nach dem Aufstehen machen sollte, weil man sich, wenn man so ein bisschen Mobilitätsübungen nach dem Aufstehen macht, auch einfach besser fühlt. Ja, man ist, wenn man aufsteht, so ein bisschen steif und wenn man dann sich ein bisschen durchstretcht, sage ich jetzt mal, dann fühlt man sich einfach besser, dann kommt man besser in den Tag und die 10 Minuten findet einfach jeder. Und dann, was noch dazu kommt, dann hat man es einfach erledigt, dann hat man es hinter sich. Ja? Dann muss man nicht noch denken, dass man nach einem schweren Arbeitstag zu Hause vorm Fernseher noch Übungen machen muss.
So, und jetzt müssen wir noch ganz kurzes Thema Motivation, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Jetzt ist es so, dass wir beide mit Bewegung zu tun haben, aber auch uns irgendwie motivieren müssen, darüber reden wir ja gerade, aber wie kann man das so, wenn man so im Büro sitzt und so, was gibt es für, wir müssen auch immer wieder darüber reden, weil ich glaube, es ist ein menschliches Thema, das ist was tatsächlich echt eine Rolle spielt, weil eigentlich passiert es ja auch die ganze Zeit um uns herum, weil in jeder Sportart wissen eigentlich die Sportler, was sie zu machen haben und trotzdem brauchen sie einen Trainer, der da steht und
mit einer Peitsche vielleicht.
Ja, und sie einfach an Tagen, wo es ihnen schwerfällt, sich so ein bisschen reinpeitscht.
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was in jeder Folge von uns angesprochen wird, aber es ist wirklich wichtig, ja. Ich glaube, wenn man das, wie gesagt, schon in der Früh macht, dann hat man es hinter sich und dann ist man glücklich, weil man weiß, man hat schon was geschafft. Und das ist ein guter Motivator, es am nächsten Tag wieder zu machen.
Rhythmus
ist unfassbar wichtig, ja, weil irgendwann macht es einem auch nicht so viel aus, was zu machen, weil man es einfach schon routiniert in seinen Alltag integriert hat.
So ein bisschen wie der Espresso am Morgen, den man ja auch nur deswegen trinkt, weil man weiß, dass es ihn gibt und dass es einem gut schmeckt und gut tut vielleicht. Und
ja, oder die Dusche am Morgen.
Oder genau. Oder der Tee natürlich, das Glas Tee oder Orangensaft oder was auch immer man halt für Rituale hat, um sich in eine bestimmte Stimmung zu bringen. Und das ist bei der Bewegung genauso.
Genau, und wenn man jetzt größere Sachen vorhat, dann ist manchmal sogar auch eine Challenge mit seinen Büromitarbeitern vielleicht ein guter Motivator. Ja? Wenn der eine sagt, ich mache jetzt 100 Liegestütze oder ich will als nächstes mal 100 Liegestütze machen, dann denkt man sich, ja, ich versuche es jetzt vor ihm zu können und dann machen wir eine Liegestütz-Challenge. Ich glaube, das kann auch ein guter Motivator sein, wenn man sich so gegenseitig ein bisschen pusht. Nicht um besser zu sein als der andere, sondern einfach um sich gegenseitig zu verbessern.
Ja. Und ein Motivator noch, ey, vielleicht habe ich es auch schon gesagt, ist natürlich auch ein bisschen die Eitelkeit bei jungen Menschen durchaus anzutreffen, finde ich aber völlig okay.
Total.
Gut auszusehen, das hat schon, da gibt es schon Filmzitate zu dem Thema, die ich jetzt gar nicht, will ich jetzt nicht wiedergeben. Bei American Beauty, glaube ich, war es, wurde die Hauptfigur gefragt, warum man denn plötzlich anfängt zu laufen. Dann hat er gesagt, dass er nackt gut aussehen will und das ist auch völlig okay, glaube ich. Kann man schon so sagen. Kann man schon machen.
Total. Weil also man sich dann auch selbstbewusster fühlt, ja.
Sich gut fühlen und wir haben auch, glaube ich, das letzte Mal drüber gesprochen oder irgendwann mal, dass man so, ich habe früher so diese Muskelzeitung angeguckt. Mei, das ist halt in einem bestimmten Alter vielleicht eine Motivation, aber wenn es dem zweckdienlich ist, dann ist das, glaube ich, völlig okay.
Voll. Wobei du sagst, in einem Alter, aber ich glaube, umso älter man ist, umso eitler ist man, oder? Weil dann hat man vielleicht nicht mehr so die Muskulatur wie als 16-Jähriger, hat vielleicht graue Haare oder dann fallen die Barthaare schon langsam aus. Deswegen glaube ich, ist das in jedem Alter schon okay, wenn man sich so.
Also es darf sein, aber ich glaube, die Eitelkeit lässt nach. Also das würde ich jetzt, also zumindest kann ich das so für mich sagen. Irgendwann ist es da. Aber was auf jeden Fall, nee, das stimmt nur zum Teil, was auf jeden Fall feststellt, ich habe kürzlich meinen Schrank aufgeräumt.
Oh.
Oder mir wurde es aufgetragen, meinen Schrank aufzuräumen. Und ich habe das dann gemacht, ganz brav. Und habe, nachdem ich ja seit fast 30 Jahren in kurzen Hosen und Jogginghosen und T-Shirts lebe, Dinge im Schrank, die zwar alt sind, aber alles andere als benutzt. Und dann habe ich tatsächlich, um den Inhalt des Schranks ein bisschen zu dünnen, so wie das viele Menschen, glaube ich, gemacht haben, habe ich gehört, kurzer Einschub, dass die Charity-Organisationen oder die Organisationen, die alte Kleider sammeln, wollen keine alten Kleider mehr, weil die sind völlig überfordert mit der Menge der alten Kleider, die sie bekommen haben in den letzten Monaten. Und ich habe natürlich den gleichen Impuls gehabt wie viele andere Menschen, um meinen Schrank aufzuräumen zu Hause und habe tatsächlich jedes Kleidungsstück angezogen. Ich habe wirklich jedes Also es ist unvorstellbar. Also teilweise war ich wirklich konsterniert, wie manche Hosen im Schrank über die Jahre kleiner geworden sind. Also ich habe so spezielle Motten, die machen keine Löcher, aber die machen
die das. Die verkleinern die Hosen.
Die machen, dass Baumwolle schrumpft.
Das ist schon aber auch eine kleine Frechheit, ne? Mit dem Motten musst du mal ein Wörtchen sprechen.
So, und das ist dann der Moment, wo man sich sagt, okay,
jetzt
muss was passieren.
Okay.
Also wenn ich die dann nicht mehr genau über die Hüften kriege, die Hose, dann muss es passieren. Genau. Das darf ohne weiteres sein. So, jetzt ja?
Ich habe noch eine andere Frage. Wie schaut es denn mit deinen Klimmzügen aus? Geht's da voran?
Geht voran, habe gestern oder vorgestern bei der Einheit gemerkt, dass wenn ich nicht genug gegessen habe, der Abfall, ich mache meistens drei bis vier Sets pro Übung und das dann, also beim ersten, ich muss mich da richtig zwingen, habe ich 11 geschafft, glaube ich.
War nicht schlecht.
11, 12 sogar. Und dann geht es aber rapide unter 10. Das ist immer ein Zeichen, dass ich zu wenig gegessen habe.
Okay. Ja, aber wenn du 12 beim ersten gemacht hast, dann ist das schon okay.
Aber muss ich mich, das ist zumindest meine Wahrnehmung, als ob ich mich viel mehr quälen muss als früher. Also früher habe ich so 12, 13, ja, aber nee. Aber eigentlich bei Klimmzügen geht man ja immer bis es nicht mehr geht, genau. Ja, aber da merke ich schon, dass was mit dem Essen zu tun hat. Möchte ich gerne demnächst eine Podcast-Folge zum Thema Ernährung machen. Ich habe mir auch einen Gast überlegt, verraten wir aber noch nicht, wer das ist.
Ich glaube, ich weiß es schon.
Und da ein bisschen drüber sprechen, über den Einfluss von dem, was, aber das nicht jetzt hier, sondern dann an der Stelle.
Aber habe ich jetzt auch gerade erfahren, finde ich eine gute Idee, ja.
Gute Idee,
oder? Ja, echt gut.
Genau. So, jetzt meine Netflix-Erfahrung der letzten 3 Tage.
Erzähl, ja.
Ich habe The Last Dance gesehen auf Netflix. Ist eine Serie, in der es um die Karriere von Michael Jordan geht, hauptsächlich. Nicht nur um ihn, sondern auch um seine Teammates, um Coaches, die in seiner Umgebung sind. Kaum leider um seine Familie und sein Privatleben. Davon erfährt man eigentlich kaum etwas oder nichts, so gut wie nichts. Aber es geht um ihn und um seine Anfänge und einfach die Zeit, zumindest bis er bei den Chicago Bulls aufhört nach der Saison 98. Genau.
Und?
Das habe ich gesehen, 10 Teile, ist ein bisschen zäh, nicht wirklich chronologisch, geht so ein bisschen durcheinander, springt immer hin und her zwischen Personen. Sehr, sehr interessant, weil man, ich weiß nicht genau, wann es produziert wurde, ich schätze mal irgendwann in den letzten 2 Jahren vermutlich. Es sind viele Filmaufnahmen dabei, die er persönlich unter Verschluss gehalten hat bis vor einiger Zeit. Besonders interessant finde ich immer die Aufnahmen aus der Kabine, das kennen wir ja schon von All or Nothing,
ja.
Aus der Kabine oder von Trainingseinheiten. Finde ich sehr interessant. Und dann natürlich auch spezielle Spielsituationen, besonders bei den Playoff-Spielen oder bei den Finals, wo es so Schlüsselszenen in Spielen gab, also besondere Fouls, besondere Punkte, die geschossen wurden. Und dann wurden immer die jeweiligen Personen dazu befragt, also Magic Johnson, Patrick Ewing, Steve Kerr, natürlich Teammates und natürlich auch die jeweiligen Gegner in den Mannschaften. Was ich schade fand, ich hatte gehofft, ein bisschen was von meinem Helden Detlef Schrempf zu sehen, aber der hat in der Zeit zwar gespielt, aber für MJ nicht wirklich eine Rolle gespielt.
Ja, keine so große Rolle.
Weil er bei den Sonics war und ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, die waren auch nur 1 oder 2 Mal im Finale mit denen. Ja. Aber haben sie jeweils verloren, deswegen.
Und
Sean Kemp wurde interviewt, das war der einzige eigentlich von den Sonics mal kurz gesehen hat.
Gab es da auch was über Motivation oder
Michael Jordan, ja, genau. Was ist die Message? Viele Menschen, viele junge Menschen kennen den gar nicht mehr.
Der
größte Basketballer aller Zeiten.
Ja, und Sneaker-Gott.
Sneaker-Gott. Das ist die Message. Der hat eigentlich den Sneaker als Freizeitschuh salonfähig gemacht. Bis dahin waren Schuhe einfach nur, Basketballschuhe waren nur
Basketballschuhe.
Und Michael Jordan und seine Schuhe haben den Sneaker zum Freizeitschuh gemacht. Das ist eine. Er ist einfach der Basketballer schlechthin, und das muss man sagen. Er ist durchaus nicht beliebt bei all seinen Mitspielern und Gegnern gewesen.
Weil?
Aber von allen respektiert.
Weil? Nicht beliebt?
Er hat von seinen Mitspielern viele Dinge verlangt, die sie in dem Moment nicht machen wollten. Das heißt, was die Trainingsintensität angeht, sei es, was die Spannung, die Haltung im Training angeht, was verschiedene Dinge angeht. Und er war wohl der Meister des Trash-Talks.
Oh, das liebe ich.
Der Meister des Trash-Talks, und zwar auch im Training. Das war wenn du so einen Mannschaftskameraden hast, der hat praktisch im Training dich permanent bearbeitet, und zwar körperlich genauso wie verbal, permanent bearbeitet, und war sehr, ich meine, wenn man da empfindlich ist, das war auch sehr herablassend, also der war richtig herablassend, der hat dich richtig runtergemacht, der hat seine Mannschaftskameraden nur angepfiffen, und wenn man ihn aber dann dazu befragt hat, jetzt in diesem Interview, das immer so zwischen reingeschnitten wurde, dann hat er gesagt, dass es immer den Zweck hatte, sie besser zu machen, und das haben alle zugegeben. Ich glaube, alle respektieren ihn, alle Gegner sowie Mannschaftskollegen.
Weil er sie besser gemacht hat?
Weil er sie besser gemacht hat. So richtig geliebt hat ihn zumindest in der damaligen Zeit eigentlich vermutlich seine Frau und seine Kinder und seine Eltern, aber sonst niemand.
Keine.
Genau.
Ja, aber da haben wir es wieder, ne? Mit dem Trash-Talk und mit dem Druck. Ich meine, wenn man das schon im Training macht, also ich bin ein großer Fan von, muss ich sagen. Ich mag manche Athleten auch so ein bisschen im Training fertig zu machen, positiv. Ja. Ich sage jetzt nicht beleidigende Sachen, aber so ein bisschen positiv zu stimulieren. Und wenn die damit klarkommen, dann kommen die meistens auch im Wettkampf damit klar, weil das gehört einfach dazu. Und zwar nicht zwingend Trash-Talk, aber einfach Lärm oder Sachen, die von außen auf einen herabprasseln. Und deswegen ist das eine gute Maßnahme.
Das hat er auch,
das gut, ja.
Er hat das auch begründet. Also der ist schon sehr reflektiert, und der hat also zumindest in dem Interview, das da reingeschnitten wurde, das sicher über mehrere Tage stattfand, weil die haben ja wirklich 20 Jahre im Prinzip oder 15 Jahre, ja, fast 20 Jahre versucht, von seiner Highschool-Zeit bis 98 abzudecken. Und er hat auch gesagt, er hat das gemacht mit seinen Teammates beim Training, weil er sich gesagt hat, wenn ihr das nicht aushaltet von mir, wie sollt ihr das aushalten, wenn eure Gegner das machen? Die gehen mit euch erst recht nicht zimperlich um.
Noch härter um,
die,
ja,
gehen
total.
Noch härter um. Und was mir auch aufgefallen ist, worüber ich reden wollte, ist, dass seine Motivation ist ja etwas, was uns auch bewegt, wie motiviert man, dass seine Motivation bei Spielen so über sich hinauszuwachsen, und das war ja offensichtlich sein Trademark, das war ja seine Stärke, dass er in kritischen Spielsituationen selten, wirklich allerseltenst versagt hat. Er war immer
noch
da.
Noch einen draufgesetzt.
Ja,
hat
immer
oder?
Noch einen draufgesetzt, wenn er körperlich, aber immer noch, und dann den letzten Schuss, den letzten Dreier versenkt oder einen wichtigen Punkt oder einen wichtigen Assist gemacht. Und er hat sich da immer speziell mit so One-on-One-Situationen irgendwie, hat er sich so ein bisschen aufgereizt, der hat sich so
selber gepusht.
Gepusht, wenn es da irgendwelche Unterhaltungen gab, die jetzt auch ob die jetzt vor dem Spiel, ob die vor Jahre vorher stattfanden mit demjenigen, der jetzt in der gegnerischen Mannschaft war, dann hat er so ein Feindbild aufgebaut und hat immer zum Beispiel, was weiß ich, ich weiß nicht, irgendwo, ich glaube, Charles Barkley wurde MVP, und er dachte, er hätte MVP für die Saison sein sollen. Es gab ja immer ein MVP für die Saison und dann ein MVP für die Playoffs. Und der MVP für die normale Runde wurde ja vorher schon sozusagen während der Playoffs bekannt gegeben. Und es war dann zufällig der beste Spieler halt in dem gegnerischen Team. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ihr Zuschauer und der Stern, ich weiß nicht, wer das entschieden hat, wer die Journalisten, glaube ich, oder so, wer das wählt, wenn ihr glaubt, das ist der beste Spieler der Saison, dann zeige ich euch, wer der beste Spieler der Saison ist. Und das hat er so gesagt, genauso. Und hat er gesagt, okay, dann zeige ich es euch.
Aber ich glaube, das macht den Unterschied, oder?
Und dann ist er über sich hinaus, da ist er nochmal über sich hinausgewachsen. Und der war jetzt auch nicht immer körperlich in der, also ich weiß, darüber weiß man nicht viel. Es ist sein Personal Trainer kommt sehr oft zu Wort, aber das war fast ein bisschen mehr wie ein persönlicher Assistent, auch so jemand, der ihn halt betreut hat einfach. Mhm. Und ja, über das Training erfährt man jetzt nicht so viel, aber ich glaube, zumindest seine mentale Stärke, die kommt, wird auf jeden Fall rausgearbeitet. Das hört man. Und das ist sehr motivierend. Also für jemanden, der ein bisschen, der sich für so Sportlergeschichten interessiert, absolut zu empfehlen. Also das packt einen schon. Also die Spielszenen vor allem, die da reingeschnitten sind, ich meine, das kann man natürlich so zusammenschneiden, dass es ein bisschen, die sind schon einmalig.
Aber das sind die Geschichten von den großen Sportlern, oder? Die nochmal sich irgendwie pushen können, die nochmal extra was machen, die nochmal im Training die anderen besser machen und so weiter. Wenn wir hier irgendwelche Sportler da haben, dann sieht man schon so ein bisschen die Mentalität von denen im ganz normalen Fitnesstraining, nenne ich das jetzt mal. Ja, wenn einer nach 2 Klimmzügen sagt, ich kann nicht mehr und man sieht, der könnte noch 8 machen, aber er einfach gerade nicht die Lust und Motivation hat, dann weiß man, dass das wahrscheinlich im Spiel dann auch irgendwann ist. Wenn es halt nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Mai, dann machen wir es beim nächsten Mal. Und dann gibt es welche, die eigentlich schon nicht mehr können, aber noch einen rausholen wollen. Und das sind auch dann die sich im Game nochmal pushen können, egal in welcher Sportart. Und das macht, glaube ich, den Unterschied dann.
So war das auch bei diesem Michael Jordan-Dokumentation, bei dieser Dokumentation zu sehen. Selbst wenn die Cold Runnings gemacht haben, der ist immer vorne weg, der hat immer gequatscht, der hat immer, wie so ein, eigentlich, und das ist mir gestern aufgefallen, eigentlich für Phil Jackson, der über diese Jahre, über die wichtigsten Jahre der Chicago Bulls, der Head Coach war, ja. Eigentlich ein Glücksfall.
Glücksfall, total, ja.
Weil er war ja sowas wie ein Assistant Coach auf dem Platz.
Er musste die Rolle nicht übernehmen.
Nein, im Gegenteil, es waren sogar vertauschte Rollen, weil im Prinzip war Michael Jordan, MJ, wie ihn alle genannt haben, war der Bad Cop und Phil Jackson hat den Good Cop gespielt und ist dann immer hin und hat es so ein bisschen immer, wenn der einen angemacht hat auf dem Platz und hat gesagt, du Pfeife und das gibt's doch nicht und wie kannst du das und hat nur diese Shootouts gemacht haben, da hat er sich nur lustig gemacht über die daneben geschossen haben und der Phil Jackson ist immer hingegangen und hat gesagt, ja, ist nicht so, hat dann immer die anderen getröstet quasi. Und im Prinzip ist das interessant, weil ich glaube, das gibt es an anderen Stellen auch im Fußball oder in anderen Mannschaften, dass je nachdem, was du für eine Zusammensetzung im Team hast und wenn du so einen Charakter hast, wenn du so einen hast, so einen Arsch im Team, der alle anderen antreibt und der immer irgendwie in die Kabine kommt und dann musst du halt mehr der Good Cop sein. Und wenn du so einen nicht hast, dann musst du die andere Rolle, also die Rolle muss einfach irgendwie besetzt sein.
Total, aber die Rolle ist, glaube ich, richtig wichtig, auch auf dem Platz. Wenn man so einen hat, Wahnsinn. Hat man schon mal, ja.
Wahnsinn.
Also mir fällt da gerade spontan im Fußball der Ramos so ein bisschen ein. Ich weiß nicht, wie er jetzt zu seinen Mitspielern ist, aber zu seinen Gegnern ist er immer ganz schön dreckig. Und das pusht aber dann auch die ganze Mannschaft. Ne? Wenn da einer ist, der die einfach alle umhaut, dann weiß man, okay, wir müssen jetzt auch Gas geben.
Ja, gab es auch was ganz Interessantes. Die Detroit Pistons müssen so eine fiese Mannschaft gewesen sein, die so extrem körperlich waren.
Okay.
Ja, extrem körperlich waren. Und von denen kam ja auch Dennis Rodman zu den Bulls.
Okay.
Und deswegen auch so ein Defensivspezialist. Und es war ja jetzt auch kein sehr angenehmer Zeitgenosse, glaube ich.
Glaube ich auch.
Und auch interessant, dass der zum Beispiel nur funktioniert hat, wenn MJ da war. Also nur mit dem. Das war ein völliges Enfant terrible, nicht einzufangen. Völlig total verrückt, total durchgedreht. Hat auch ganz verrückte Sachen gemacht.
Der Karriere.
Ist nicht zum Training erschienen und so weiter. Aber wenn MJ gesagt hat, Kamerad, jetzt hier auf dem Platz beim Spiel, egal was du gestern Nacht gemacht hast, du bist hier, dann hat der performt, alle haben gedacht, ey, der war in Las Vegas und hatte keine Ahnung, irgendwas da angestellt, was auch immer, oder war irgendwo hier mit Carmen Electra unterwegs und hat
getanzt
oder sonst was. Und wenn MJ gesagt hat, Freundchen, wir haben jetzt hier ein wichtiges Spiel und ich brauche dich, dann war der da. Und das hat irgendwie nur so funktioniert. Finde ich schon. Also deswegen muss man bei aller Kritik und bei aller Dinge, die so sonst vielleicht auch noch eine Rolle spielen, muss man einfach das anerkennen, er hat andere besser gemacht.
Und das ist eine Riesenqualität.
Und das ist was jetzt natürlich ein Einzelsportler, die Möglichkeit hat ein Einzelsportler nicht, das muss man ganz klar sagen, deswegen kann man die da schlecht mit reinnehmen oder in Vergleich nehmen, aber wenn du schaffst, deine Mitspieler, deine Teamkameraden, gibt ja auch Teamsport, so wie Radfahren oder sowas, wenn du es schaffst, die besser zu machen, dann gehörst du zu den ganz Großen.
Wobei im Einzelsport geht das auch auf irgendeine Art und Weise, indem du dich selber immer wieder pusht und besser machst. Ich glaube, das ist dann nicht, dass du die anderen besser machst, aber wenn du dich von Tag zu Tag besser machen kannst, und ich glaube, da ist ein Federer ein Top-Beispiel, der arbeitet immer wieder an sich und macht sich besser und motiviert sich, das geht auch im Einzelsport. Auf eine Art, andere Art und Weise, aber da trennt sich auch dann die Spreu vom Weizen und da zeigt sich, wer wirklich ein Gewinner ist.
Genau. Peter, was hast du? Hast du was geguckt? Hast du irgendwelche Medien konsumiert?
Gar nichts. Nix. Ich bin da komplett raus im Moment. Hör keine Podcasts, guck keine Netflix-Serien. Ich komme einfach nicht dazu. Aber ich habe auch wirklich nicht so sehr das Bedürfnis. Bin ein bisschen in der Natur unterwegs. Ich erkunde jetzt Bayern. Nach 7 Jahren in München wohnen, erkunde ich auch so ein bisschen die Umgebung, was mir tatsächlich Spaß macht. Bayern ist echt schön, muss ich sagen. Hat schöne Ecken.
Echt jetzt? Mhm. Wo warst du denn? Erzähl mal.
Ich war gestern im Schloss Neuschwanstein. Wirklich schön da. Kann ich nur empfehlen. Und jetzt,
muss man da mit Mundschutz rumlaufen oder ohne?
Draußen darf man ohne. Mhm. Wenn man in ein Lokal gehen will, muss man natürlich zum Platz seinen Mundschutz oder wenn man auf Toilette gehen will, seinen Mundschutz anziehen. Aber es war wirklich schön und angenehm war es tatsächlich. Es gab jetzt keine ausländischen Reisegruppen. Also es war voll, aber nicht überfüllt.
Also waren gar keine Touristen da?
Doch, es war echt deutsche voll. Touristen? Es waren Deutsche und es war viel los, aber es waren keine ausländischen Reisebusse da. Ich habe da mal eine Kellnerin gefragt, wie es normalerweise ausschaut und dann meinte sie, ja, heute haben wir ein Drittel von dem, was normal hier los ist. Und es war schon echt viel. Also wenn da noch 2 Drittel dazukommen, dann macht es, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Spaß. Also wenn Bayern erkunden, dann jetzt ohne Touristen. Jetzt diese ganzen großen Sachen.
Wobei jetzt in den Pfingstferien, in den bayerischen Pfingstferien, wird allgemein hier natürlich in allen Sehenswürdigkeiten relativ viel los sein, vermutlich.
Wahrscheinlich.
Aber trotzdem, ja. Trotzdem immer noch besser.
Immer noch besser
weil als. Weil halt jetzt noch keine oder kaum ausländische Touristen da sind. Also oder nur die mit dem Auto kommen können halt.
Genau.
Also nicht die.
Also wenn du noch nie da warst.
Ich war noch nie da. Ich glaube, ich war mal in der Nähe, bin mal irgendwo in der Nähe vorbeigefahren, aber ich habe dich ja vorhin schon gefragt, wo das genau. Also ich habe, also das ist schon so lange her, dass ich muss da mal hin.
Ja, du musst da mal hin, dann nimmst du den Junior mit und da kann man echt einen schönen Tag haben.
Okay.
Tolle Landschaft, tolles Schloss, macht Spaß.
Okay, also raus in die Natur, ein bisschen was angucken und einfach hier, wir wissen ja noch nicht so genau, wann wir wieder richtig weiter verreisen können. Es scheint in diesem Sommer auf jeden Fall nur sehr eingeschränkt möglich zu sein.
Ja, was für mich jetzt nicht wirklich schlimm ist. Ja. Wie gesagt, ich erkundige jetzt Bayern ein bisschen.
Wir bleiben hinter der Ecke, genau. Wir fahren ein bisschen mehr, also ich fahre ein bisschen mehr Rad.
Ich wollte gerade fragen, fährst du jetzt Fahrrad? Ich habe ein bisschen gehofft, dass du heute mit dem Fahrrad herkommst.
Im Alltag, im Verkehr ist das nicht so.
Nicht so
aber deins. Bin ich jetzt ehrlich gesagt einfach nur zu faul gewesen. Aber jetzt, heute Nachmittag, steige ich aufs Rennrad und mache eine kleine Tour.
Oh. Wie viele Kilometer hast du davor zu machen? Oder hast du ein Ziel?
Zwischen 40 und 60 Kilometer, also ganz kleine Touren. So.
Das ist
also
schon okay.
Aber ohne Pause eigentlich jetzt. Also der Riegel wird dann während der Fahrt gegessen und so. Also da wird jetzt, weil Einkehren ist ja nicht so richtig. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wir haben auch ein bisschen weiter zu fahren, aber ich bin jetzt nicht so derjenige, der so die Durchschnittszeit pusht und dann 100er oder 120 Kilometer fahren.
Ja, zumal wenn du ein bisschen weiter fährst, musst du ja auch noch wieder zurückkommen, ne? Und dann wird es doppelt weit.
Ja, das kann man ja auch als Loop irgendwie planen. Gibt es ja tolle Apps dafür.
Ah, okay. Die kenne ich noch nicht.
Ich bin jetzt immer im Münchner Norden unterwegs, auch heute wieder, weil es ist flach. Das ist also immer so in der ersten Teil der Saison, ist mir das lieber, als okay. bergauf und bergab zu fahren. Ja. Da sind keine großen Steigungen drin. Finde ich auch sehr interessant, weil ich ja meistens am Wochenende Rennrad fahre. Und da sind alle unterwegs Richtung Süden. Also da trampeln sie sich, also wenn man da so Richtung Wolfratshausen, Bad Tölz rausfährt, das sind ja so die klassischen Fahrrad-Rennradstrecken, da ist viel los. Und im Münchner Norden geht das.
Da hast du ein bisschen Ruhe.
Ja, genau, Richtung Oberschleißheim, das ist so die alte Flugzeugwerft, finde ich ganz reizvolle Landschaft. Ist zwar flach, aber trotzdem irgendwie abwechslungsreich, mag ich ganz gerne.
Und hast du auch Wasser irgendwo in der Nähe auf der Strecke?
Es gibt die alte Ruderregatta-Strecke von der Olympiade.
Ah, da ist schön, da kann man auch ganz gut baden.
Genau, da kann man baden und da kann man auch rumfahren. Es ist auch, gibt es auch so Triathlon-Kurzstreckenwettbewerbe, glaube ich, dort. Okay. Und da kann man sich auch ganz nett hinlegen, so auf so einen Holzsteg oder sowas in, wie heißt es, Oberschleißheim? Nee, Unterschleißheim. Ich sage, ja, da oben in der Ecke auf jeden Fall. Von der Olympiade 72 noch so ein Überrest quasi, der aber noch aktiv ist. Es gibt Ruderer dort, die diese Regattastrecke benutzen und da kann man sich nett hinlegen und das machen wir. Aber man kann sich da ausruhen. Aber ich weiß auch nicht, wie es mit der Gastronomie ist dort, deswegen einfach nur ein bisschen radeln, ein bisschen rausgehen, frische Luft und fertig.
Heute ist ja echt ein schöner Tag. Nutzt den.
Machen wir auf jeden Fall.
Und dann sind wir am Ende, oder?
Ja, ich schon. Ich weiß nicht, wenn du noch irgendwas Handfestes hast, was wir noch zu besprechen haben.
Also nee, das machen wir dann nächste Woche.
Machen wir nächste Woche. Ich bin sehr gespannt mit Fußball. Wir werden uns einfach ein bisschen besser vorbereiten müssen, was die Fußballergebnisse angeht.
Damit wir wenigstens die Ergebnisse kennen, genau.
Genau. Ich weiß nur, das würde ich vielleicht gerne noch sagen, dass Hansi Flick sehr, sehr gute Kritiken bekommt. Das habe ich nur in den Überschriften gesehen. Er wird von allen Seiten gelobt. Und
zu Recht, wie ich finde. Der macht das echt gut. Ja, die Kommunikation mit Spielern und Medien ist absolut top.
Selbst Boateng will wieder in München bleiben. Es gibt viele, viele positive Dinge. Und das hat sicherlich mit ihm als Mensch zu tun. Gar keine Frage.
Und das ist schön, dass manchmal auch welche aus der zweiten Reihe hochkommen und dann einfach performen, ne?
Motivation wieder, unser Kernthema.
Für
heute. Motivation für die in der zweiten Reihe stehen, dass es die Chance auch gibt. Man
muss sie dann einfach nur nutzen.
Und auch wenn man entsprechende Qualitäten
entwickelt.
Man kann die auch entwickeln, man kann ja auch an sich arbeiten, sich reflektieren, man kann, und hat er sicherlich gut gemacht, viel mitgebracht, und ich kannte ihn ja schon ein bisschen aus anderen Zusammenhängen und war auch davon überzeugt, dass es gut wird, aber dann zu sehen, dass es auch funktioniert, ist doppelt schön.
Ja.
Gut, Peter, dann wünsche ich dir einen wunderbaren Resttag.
Ich dir eine fabelhafte Radtour.
Okay.
Und dann hören wir uns mit oder ohne Gast nächste Woche. Schauen wir mal.
Mal gucken, was mit unseren Gästen passiert. Wir haben ein paar auf der Palme. Wir wollen jetzt noch nicht über ungelegte Eier reden.
Genau, das machen wir nicht. Aber Surprise, surprise.
Surprise, surprise.
Vielen Dank. Ciao.
Ciao.